Machen Kultur, der Kulturmanagement-Podcast aus Ludwigsburg.
Auf ein Espresso, so heißt unser Podcast aus Ludwigsburg, bei dem wir regelmäßig über Themen der Forschung, über Projekte, über das Studium am Institut für Kulturmanagement oder das Studierendenleben berichten. Mein Name ist Christiane Dätsch und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer herzlich zu unserer dritten Staffel, als deren Gast ich heute Sabrina Isaak-Fütterer aus Karlsruhe begrüße. Liebe Frau Isaak-Fütterer, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie sind Mitarbeiterin im Kulturbüro Karlsruhe und im Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro K3, außerdem Lehrbeauftragte in unserem Masterstudiengang für das Seminar Existenzgründung. Die Existenzgründung im Kulturbetrieb ist auch heute unser Thema. Liebe Frau Isaak-Fütterer, in welcher Branche ist Existenzgründung für Kultur- und Kreativschaffende besonders ein Thema?
Also insgesamt kann man sagen, dass über alle Branchen hinweg das Thema Existenzgründung sehr präsent ist. Man sagt, dass ungefähr 30% der im Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich Tätigen selbstständig tätig sind. Wir haben hier meist EinzelunternehmerInnen, also ja, Existenzgründungen und nicht so sehr Unternehmensgründungen. Wir haben hier einen Anteil von je nach Statistik 95-99% EinzelunternehmerInnen. Und es gibt Branchen, in denen der Anteil der Selbstständigen besonders hoch sind, wie zum Beispiel Architektur. Ich denke, das ist für jeden auch so nachvollziehbar. Die Architekten, gibt es viele Selbstständige. Auch im Bereich Design und Software Games ist der Bereich der Selbstständigen sehr hoch. Also das sind Branchen mit sehr hohen Anteilen an Existenzgründungen.
Und wie sieht es eigentlich genau in Karlsruhe aus? In welchen Feldern der Kultur- und Kreativwirtschaft gelingt hier die Existenzgründung Ihrer Erfahrung nach besonders gut? In welchem fällt sie eher schwer?
Also ob die Existenzgründung an sich gut gelingt oder nicht, hat weniger was mit der Branche zu tun, sondern sehr viel mit der GründerInnenpersönlichkeit. Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ne, wir haben einen hohen Anteil an EinzelunternehmerInnen. Und ob so ein Vorhaben gelingt, hängt einfach immer sehr mit der Person zusammen. Gerade in dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft ist die Trennung zwischen Produkt oder Dienstleistung und Person nur schwer zu machen. Die sind selber ihr Produkt, ihre Dienstleistung. Es hängt sehr viel mit der Professionalität, mit der professionellen Expertise, auch mit der Persönlichkeit zusammen, mit den Erfahrungen, mit den Vorlieben, die diejenigen haben. Und ja, je nachdem, wie die sich dann natürlich auch aufstellen und beraten lassen und auch offen sind für Impulse von außen, davon hängt so ein bisschen der Erfolg auch ab.
Das ist ein interessanter Aspekt, die Persönlichkeit des Existenzgründers, der Existenzgründerin. Was würden Sie denn sagen, ein Kulturmanager, eine Kulturmanagerin, was für Persönlichkeitsmerkmale sind besonders hilfreich beim Existenzgründen?
Die meisten haben einfach auch eine sehr gute Ausbildung, eine sehr hohe Berufsqualifikation. Das muss auch nicht immer ein Hochschulabschluss sein, ist aber in den meisten Fällen tatsächlich so. Es hat aber auch was damit zu tun, ne, wie traue ich mir zu, auf Menschen zuzugehen? Wie bewege ich mich in der Szene? Wie offen bin ich für Impulse von außen? Dadurch wirke ich dann auch als Persönlichkeit auf die Tragfähigkeit meiner Idee aus. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger und spannender Aspekt. Da gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die sich intensiv mit dem Thema Gründerpersönlichkeit oder GründerInnenpersönlichkeit auseinandersetzen. Aber meiner Erfahrung nach sind es vor allem Leute, die auch sich wirklich aktiv in Netzwerken beteiligen, sich mit anderen austauschen, eben auch die Lust haben, auch mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und da auch alle Antennen so ein bisschen offen haben für neue Trends, sich neuen Trends nicht verschließen. Aber es hängt dann natürlich auch immer davon ab, ein bisschen in welcher Branche ich unterwegs bin. Manchmal braucht es das auch nicht. Dazu gehört einfach, dass ich mich wirklich intensiv mit mir als Person auseinandersetze und das dann auch mit dem Markt und den Bedürfnissen abgleiche und schaue, wo kann ich ansetzen mit dem, was mir wirklich liegt, wo ich richtig gut bin und was braucht es noch, was mir vielleicht fehlt. Und dann gibt es ja auch gerade im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft wird es viel gemacht, die Möglichkeit, mich zu vernetzen und mich mit anderen zusammenzutun, die vielleicht diese Eigenschaft, diese Kenntnisse mitbringen, die mir fehlen. Und dann kann man sich auch im Zusammenschluss natürlich perfekt aufstellen.
Das ist ein interessanter Aspekt. Also es kommt auf die Persönlichkeit an. Manchmal kommt es aber auch aufs Umfeld an. Also wir sind gerade noch mitten in der Corona-Pandemie und man muss sagen, dem Kulturbetrieb ging es während der Corona-Pandemie ja nicht wirklich gut. Und noch scheint die Branche nicht ganz über den Berg. Wen, würden Sie sagen, traf es besonders hart? Wo aber konnten Sie vielleicht durch Förderung und Beratung abfedern, doch noch ganz gut helfen?
Klar, man muss sagen, das waren also katastrophale Umstände. Wir hatten einen Bruch von 15 Milliarden Euro über die Kultur- und Kreativwirtschaft hinweg. Das ist ein Einbruch von 8,7%. Das zeigt aber auch, was für ein riesiges Potenzial, auch was für einen riesigen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt die Kultur- und Kreativwirtschaft trägt. Man sagt immer so ein bisschen, ah, das ist ja irgendwie so nett und die schönen Branchen und so. Nee, wir reden hier von einem Wirtschaftsfaktor und zwar von einem ganz immensen, also nach der Automobilindustrie, der zweitstärkste Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Und das wurde lang im Verlauf der Pandemie völlig ignoriert, dass hier Existenzen auf der Kippe stehen. Baden-Württemberg hat da zum Glück sehr schnell eingelenkt, eines der wenigen Bundesländer, die wirklich auch so eine Grundsicherung für Kulturschaffende, Kultur- und Kreativschaffende eingeführt haben, die dadurch viel abgefangen haben. Muss man sagen, die Kultur- und Kreativwirtschaft, das ist jetzt wieder im Aufschwung. Wir hatten Corona-Gewinner und Corona-Verlierer. Corona-Verlierer waren ganz klar alle Branchen, die auf direkten Publikumskontakt angewiesen waren. Darstellende Künste, Musik, das konnte alles nicht mehr stattfinden. Wenn ich Kontaktbeschränkungen habe, dann fällt es erstmal alles weg. Die mussten sich stark umorientieren. Das sind auch Branchen, die jetzt nicht durchgängig als digital affin bekannt sind, die mehr davon leben, dass sie direktes Feedback haben, in direktem Kontakt sind. Diese Umstellung, die fiel vielen sehr, sehr schwer. Man muss aber auch sagen, dass sich das auf Dauer nicht mehr ändern wird. Das heißt, diese Branchen werden sich darauf einstellen müssen, alternative Vertriebswege zu finden oder auch sich in irgendeiner Form zu verkleinern. Ich habe mit vielen Veranstaltern Kontakt gehabt, die sagen auch, es hängt immer so ein bisschen da auch von der Altersstruktur des Publikums ab. Also jüngeren Bereich, die gehen nach wie vor auf die Konzerte, die machen ihr Ding. Ü30 wird schwierig. Da ist irgendwie so 40-50% ausverkauft, 40-50% Ticketverkauf, das neue ausverkauft. Da lässt sich auch keine Tendenz ablesen, dass sich das nochmal ändert. Die haben sich einfach privat anders aufgestellt in ihrer Freizeit und dieses Verhalten zurückzunehmen, das ist noch nicht absehbar, ob das nochmal sich ändert. Das heißt, hier muss ich wirklich gucken, brauche ich eine Verkleinerung der Spielstätten, weil einfach die Grundkosten so hoch sind und ich einfach davon ausgehen muss, die nächsten Jahre, dass ich keine volle Auslastung habe und es nicht mehr refinanzieren kann. Also hier kommen ganz, ganz viele Fragen auf uns zu. Aber auch im Kleinen, wir haben es bei unseren Seminaren, Workshops, bei unseren Kongressen gemerkt, wir kriegen nur noch 50% der Ticketverkäufe hin wie vor Corona. Das ist dieses schlimme Wort der neuen Realität, mit dem man aber umgehen muss. Es gibt viele alternative Vertriebswege, die sich während der Corona-Pandemie etabliert haben. Damit kann man sich auseinandersetzen. Ich glaube, dass ganz viele tolle Sachen dabei sind. Ich finde es super, dass ich mir für ein ganz spannendes Theater in Berlin ein Online-Ticket kaufen kann. Ich kann die Aufführung live am PC mitverfolgen. Das wäre früher nie möglich, nie denkbar gewesen. Da war man auch im Bewusstsein so gar nicht, dass das überhaupt eine Möglichkeit wäre. Also hier haben sich ganz viele neue Möglichkeiten aufgetan. Und man zahlt dann für das Ticket vielleicht nicht den ganz vollen Preis, wie wenn man vor Ort wäre, aber man zahlt einen Preis und man kann es dann auch nur in einem Zeitfenster von 24 Stunden anschauen und dann ist es verworfen. Das erhält auch diese Exklusivität, um die man ja immer Angst hat, wenn sobald irgendwas ins Internet kommt. Und da gibt es eben Mittel und Wege. NFTs ist gerade im Musikbereich ein starkes Thema, im Kunstbereich ein starkes Thema. Social Media, ganz viele Künstler sind über Instagram an richtig viel Geld gekommen, auch in der Pandemie. Natürlich sind es immer so Leuchtturmprojekte, die man dann rausgreift und man darf dann nicht verwechseln und sagen, na geht doch, ne? Wieso denn bei euch nicht? Also man muss da schon immer ein bisschen vorsichtig sein und wir hatten es ja von der Gründerpersönlichkeit, nicht jedem liegt es. Ich kann nicht einem Künstler, das ist ein klasse Künstler, dem kann ich aber nicht aufdrängen und sagen, ja, also wenn du jetzt Social Media nicht machst, dann wird das aber nichts mehr. Also die Leute muss man natürlich auch da abholen, wo sie sind und immer mit der Persönlichkeit arbeiten und mit dem arbeiten, was da ist. Also man kann nicht jeden überall hindrängen, aber da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Deswegen sage ich, die müssen alle sehr offen sein, ihre Antennen offen halten und sich neuen Trends nicht verschließen.
Sie haben es bereits angesprochen, man muss agil sein, man muss sich vielleicht auch nachhaltig neu aufstellen. Und hier am Institut für Kulturmanagement ist ein Jahr lang das Förderprojekt Q-Boots realisiert worden, mit europäischen Fördermitteln und eingeladen wurden dazu Künstlerinnen und Künstler, sich fortzubilden in Workshops, in Coachings. Sie waren mit involviert. Sie haben während der Corona-Zeit als Beraterin über selbstständige Betriebe in der Kultur- und Kreativwirtschaft intensiv nachgedacht. Was würden Sie sagen, haben Sie aus dieser Phase gelernt, vielleicht auch für Künstlerinnen und Künstler? Was würden Sie ihnen für die Zukunft raten?
Also was wir gelernt haben aus der Zeit, beziehungsweise welche Angebote besonders gut waren, waren tatsächlich die finanziellen Soforthilfen, weil da bringt alle Beratung nichts, wenn ich eben auf Kontakte angewiesen bin mit meinem, ich sage jetzt mal, Geschäftsmodell oder mit meinem Betrieb und mir wird die gesamte Betriebsgrundlage genommen. Und da sind wir sehr froh, dass hier in Baden-Württemberg so schnell reagiert wurde. Was für uns wichtig war und was wir gesehen haben, war, dass viele mit diesem ganzen bürokratischen Drumherum überfordert waren. Das ist auch die Erfahrung, die man häufig in der Beratung macht, dass dieses ganze bürokratische, wo fange ich denn an, wo muss ich mich anmelden, wie geht denn das, dass das viele so ausbremst und so überfordert, weil das einfach kreative Geister sind, die sich mit solchen Themen nur schwer auseinandersetzen können. Und eine unserer größten Aufgaben war es da, das aufzudröseln. Wir haben fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag über die neuen Fördermaßnahmen informiert, haben das in einfache Sprache übersetzt, versucht, in alle Kanäle das zu geben. Wir waren in sehr engem Kontakt mit der MFG, auch da immer im Austausch. Jetzt kam irgendwie fünfmal die Frage zu dem Formular, was soll denn da reingeschrieben werden? Häufig kam dann die Antwort, ist unklar, wir klären es mit dem Ministerium. Ministerium wusste es dann vielleicht auch noch nicht genau, aber dann wurde immer direkt nachgeschärft. Wir haben die Info bekommen, wir konnten die weitergeben. Also da hatten wir wirklich das Gefühl, es wird ganz eng vernetzt gearbeitet. Es wird auf das Feedback gehört. Es wird direkt nachgeschärft, nachgebessert. Also das war wirklich eine super Zusammenarbeit, auch ein sehr enger Austausch. Und ich glaube, dadurch konnten wir am direktesten helfen, weil wir so an der Basis waren und es gut weitergeben konnten. Und was jetzt auch durch das Jahr Kubuz möglich war, war einfach dieses Know-how in die Branchen zu geben, die mit den Instrumenten auszustatten, die sie befähigen, da am Markt auch einfach aktiver zu werden und agiler zu werden und ja, das in einem Umfeld zu schaffen, nämlich mit unter anderen Kultur- und Kreativschaffenden, wo die sich wohlfühlen, wo die sich auch wieder austauschen können. Man hat einfach wieder so Begegnungsmöglichkeiten, Begegnungsräume geöffnet, die viele Kultur- und Kreativschaffende einfach brauchen und die sie dann auch einfach wieder anders befruchten und motivieren. Und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, dass das jetzt gerade in der Zeit so wichtig war, da die Möglichkeit zu haben, sich zu treffen, sich auszutauschen und sich Inhalte abzuholen und dass das wirklich als Luxus und als Geschenk wahrgenommen wurde, dass man hier die Möglichkeit bekommen hat dazu.
Das ist eine sehr schöne Antwort, vor allem wenn wir jetzt noch eine Abschlussfrage haben, bei der wir ein bisschen mit der Glaskugel spielen, heißt die Zukunft. Liebe Frau Isaac-Fütterer, was würden wir sehen? Wie schätzen Sie ein, wird die Existenzgründung in der Kultur- und Kreativwirtschaft künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen?
Also ich würde vermuten, dass der Anteil mindestens genauso hoch bleibt und dass der Anteil auch eventuell noch höher geht. Ich würde mir aber wünschen, dass vor allem sich noch mehr Frauen selbstständig machen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das Thema ist ein großes Thema, also die Frauenquote unter den GründerInnen, die ist seit Jahren konstant. Da ist viel Potenzial, was noch gar nicht geschöpft wird. Das ist ein riesen wirtschaftlicher Schaden, der uns auch entsteht, weil sich so wenig Frauen mit dem hohen Know-how selbstständig machen. Wir hatten uns dazu auch dieses Jahr in verschiedenen Formaten schon mit beschäftigt und darüber diskutiert, was da Gründe sein könnten. Wir knüpfen da an mit verschiedenen Veranstaltungsformaten wie den Creative Vibes. Ansonsten ist, glaube ich, so generell der Trend zu diesem selbstbestimmten Leben und Freizeit selbstgestalten, Leben selbstgestalten. Das wird noch intensiver werden, auch jetzt durch die ganzen Krisen, die wir erleben. Wir erleben, alles ist so unsicher. Irgendwie 2 Black Swan-Ereignisse in 3 Jahren. Da definiert man sich und sein Leben und seine Lebensziele komplett neu. Und deswegen könnte ich mir schon mehr vorstellen, dass es noch weitere die Selbstständigkeit zieht, um da einfach einen alternativen Lebensentwurf zum Angestelltensein zu haben.
Liebe Frau Isaac-Fütterer, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben zum Thema Existenzgründung und uns auch Einblick in Ihre Tätigkeit gegeben haben, in das Feld der Beratung, der Förderung für Existenzgründerinnen und Gründer aus Kunst und Kultur, aus der Kreativwirtschaft und auch darüber hinaus. Vielen Dank auch allen, die heute wieder zugehört haben. Wir hören uns bald wieder, wenn Sie möchten, zu Kulturmanagement aktuell.